So. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Wir lesen zuerst einmal den ganzen Text. Lukas 7, 36 bis 50. Ist jemand des Lesens mächtig? Der meldet sich bitte. Also, wir wollen den mal lesen, wenn du uns das vorliest. Danke.
Was ist denn hier im Gasthaus los? Lukas 7, 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit den Tränen zu benetzen und mit dem Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen sie die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glauben hat dir geholfen, geh hin in Frieden.
Dankeschön. Wir wollen noch beten, lieber Herr Jesus. Gib Licht von oben jetzt. Amen.
Amen.
Das von unserem Bibeltext jetzt uns präsentierte, diese Geschichte, ist ja vielfach schon in der Malerei dargestellt worden. Dieses Haus gibt ja ein wunderbares Panorama, da sitzen ja eine ganze Menge honorer Leute. Und dann kommt Jesus und dann kommt diese Frau. Und das ziert manches Bild über diese Szene wahrscheinlich die Wand von dem einen oder von dem anderen. Aber vielleicht spotten die Leute auch über diese büßende Frau. Das ist ja heute nicht mehr auch unter Christen normal. Buße und Zerknirschung, ja, ist auch für Christen heute, nicht das Normale mehr. Wo wird noch über Buße gepredigt? Man möchte über die Liebe Gottes ein wenig mitteilen, dass dir's gut geht und so weiter, aber um dieses Thema Buße und Bekehrung macht auch in der Christenheit die größte Zahl derer, die sich Christen nennen, einen weiten Bogen darum. Es ist einfach so. Dass man sich heute aus der Sünde nichts mehr macht und daher auch meint, ohne Bekehrung könne man ja auch in den Himmel irgendwie kommen. Sünde ohne Leid ist letztendlich der größte Schaden auch unserer Zeit und der Christenheit. Bonhoeffer sagt, Billige Gnade ist Predigt ohne Vergebung der billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Ist Taufe ohne Gemeindezucht. Ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Und das hat Bonhoeffer in wunderbarer Weise auf den Punkt gebracht. Genau das ist das, was heute verkündigt wird. Bleib doch so, wie du bist, ist doch alles gut. Hauptsache, dieser gute Gott, dieser liebe Gott, dieser Herrgott, das sind Begriffe, die heute in der Kirche vielfach für Gott eingesetzt werden, um ein Stück weit die Hilflosigkeit, das ist ja nichts anderes als Hilflosigkeit, zu verdeutlichen. Sie wissen nicht mehr, wer dieser Gott eigentlich ist. Man hat Jesus in das Reich der Mythen hineingesperrt und damit hat man nichts mehr in der evangelischen Christenheit als nur noch Geschichtchen. Aus dieser billigen Gnade entsteht eigentlich die Verachtung des Christentums und diese unglaubliche Oberflächlichkeit und Verwirrung, die wir in der evangelischen Kirche haben. Was sagt uns das Wort Gottes darüber? Johannes sagt es. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selber. Die Wahrheit ist nicht in uns, wir machen Gott zum Lügner. Und das ist eigentlich ein Frevel an dem Evangelium. Auf Sünde ohne Leid folgt Not ohne Trost, Tod ohne Hoffnung und Hölle ohne Gnade. Wo aber Reue und Leid über die eigene Sünde und wahre Buße ist, da strahlt himmlisches Licht in die Dunkelheit dieser Herzen, die hier letztendlich sich befreien lassen wollen. Und wir sehen es auch hier, der Kernsatz am Ende, dein Glaube hat dir nicht geholfen, oder? Doch, natürlich, er hat dir geholfen. Wir haben im Alten wie im Neuen Testament reichlich Beispiele, wie man solch eine wahrhafte und aufrichtige Buße lernen kann. Wir schauen an König David, nicht? Da kommt der Prophet Nathan, tut ihm die Geschichte erzählen und dann sagt der David, ich habe gesündigt am Herrn. Und dieses Psalm 51, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wir sehen Esra, den Schriftgelehrten, mit welcher Vehemenz er seine Kleider zerreißt, auf die Knie fällt und zum Himmel schreit, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir. Mein Gott, unsere Missetaten sind über unserem Haupt. Unsere Schuld ist so groß wie der Himmel. Das ist Sündenerkenntnis. Daniel sagt, ach lieber Gott, lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du den Bund und Gnade hältst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan, sind gottlos und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir sehen Simon. Herr, geh weg! Ich bin ein sündiger Mensch. Und später, unter dem strafenden Blick des Heilandes, geht er hinaus mit dem Gefühl des tiefen Zerbruches über seiner schweren und furchtbaren Sünde. Bitterlich geweint. Wir kommen noch am Freitag darauf hin. Und dann ist hier diese große Sünderin. Die reiht sich nahtlos in die, in dieses Bild hinein derer, die aus dem Alten Testament und auch in dem Neuen Testament uns begegnen. Ich denke auch noch an Paulus, der ja nach der Sünderin dann kommt. Herr, wer bist du? Und Herr, was soll ich tun? Da war gar kein Gespräch mehr nötig. Keine Diskussion, keine Lamentiererei, kein Diskutieren, Argumentieren, wie man es jetzt so gemeint hätte. Nein, da war alles klar. Jetzt wollen wir mal hineinschauen in dieses Gasthaus. Ich hatte es vorhin am Tisch schon ein wenig, weil man denkt, was ist denn das für ein Thema? Was ist denn hier im Gasthaus los? Ja, wollen wir noch einen trinken gehen oder was? Nein, das gar nicht. Sondern Simon hat ein Gastmahl gegeben, der Pharisäer. Und Jesus ist ja nicht, wie soll ich sagen, allzu oft zu diesen honoren Herren eingeladen worden, der damaligen jüdischen Gesellschaft. Da hat man einen Bogen drumherum gemacht. Und wenn sie ihn denn wohl eingeladen hätten, nun, dann hätten sie ihm wahrscheinlich und haben sie ihm kräftig eine aufs Brot schmieren wollen. Was denn da bei ihm wohl nicht ganz so in diese gesellschaftliche Etikette hineinpasst. Und jetzt habe ich einmal geschaut, war noch ein Platz frei dort in dem Gasthaus. Ich habe mich hinsetzen dürfen und zuhören dürfen, was da wohl los war. Die drei Punkte. Was ist hier im Gasthaus los? Das Gasthaus wird zum Gerichtshaus. Und das Gerichtshaus wird zum Rettungshaus. Und das Rettungshaus wird zum Friedenshaus. Diese drei Punkte wollen wir uns heute anschauen. Erster Punkt, das Gasthaus wird zum Gerichtshaus. Bei dem Gastmahl sehen wir heute den Herrn Jesus, bei dem Pharisäer Simon. Und sonst ist er ja nicht oft eingeladen worden und man hat eher geguckt, ja, wo können wir ihm ein Bein stellen? Wo können wir was bekommen, was unsere, Ansichten, die wir sonst über Gesetz und Gerechtigkeit haben, völlig konträr ist. Und dann haben wir einen Punkt, wo wir ihn festnageln. Und festgenagelt haben sie ihn dann am Kreuz. In seiner Rede wollten sie ihn fangen. Ja, und Simon hat vielleicht auch eine Ausnahme gemacht. Der Heiland redet freundlich mit ihm. Daraus könnten wir vielleicht auch schließen, dass Simon momentan vielleicht auch keine bösen Absichten gegen ihn im Schilde geführt hat. Er wollte ihm eine Ehre erweisen und jetzt hat man den Anschein einer ungezwungenen Gesellschaft, der er hier beiwohnt. Vielleicht waren sie auch sonst alle gut gelaunt und zu einer harmlosen Unterhaltung deswegen auch aufgeschlossen. Doch was gibt's jetzt da? Was begibt sich da? Kaum hat man sich hingesetzt, ist die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf einmal wie gebannt, nicht auf Jesus, sondern da kommt eine Frau. In die Männergesellschaft kommt eine Frau, das gab es in dem Judentum nicht. Das war verpönt. Die Frauen hatten draußen zu bleiben, fertig. Andernfalls mal das Essen reinzutragen, aber ansonsten nichts. Und jetzt der Affront, es steigert sich ja jetzt alles. Eine Sünderin. Die hat ihren guten Namen schon dahingegeben. Eine Sünderin. Ein vergeudetes Leben, eine zerrüttete Seele, ein elendes Dasein. Äußerlich vielleicht mit irgendwelchen Schmuckstücken übertüncht, mit Blumen der Lust geziert, Schminke der Eitelkeit hat alles übermalt, aber innen zerfressen vom Wurm des bösen Gewissens und ausgehöhlt von dem Gefühl der Gottverlassenheit. Diese Frau spricht kein einziges Wort. Das ist seltsam. Ja, muss man aber auch mal bemerken. Und dennoch, was sie getan hat, das spricht ja viel lauter, als dass 100 Worte nötig sind. Diese stadtbekannte Sünderin macht jetzt diesen furchtbar schweren Gang. Und wir werden im Weiteren noch sehen, wie das alles sich zuspitzt. Tja, solch ein unerwarteter Gast im Gasthaus, das hätte sich keiner gedacht. Und dann diese ehrbare Gesellschaft. Was hat sie da nicht aushalten müssen? Vielleicht hat sie gesehen, leises Kopfschütteln, stolzes Emporziehen der Augenbrauen, scheinheiliges Achselzucken, lieblose, durchbohrende Blicke. Und jetzt schaut sich diese Frau in dem Saal schüchtern um und sucht nur den einen, nicht den Simon oder irgendwelchen anderen dieser hohen Herren. Sie sucht den einen Jesus Christus dort. Sie will ihm gestehen und klagen, wessen sie im Herzen angeklagt ist. Sie will ihm erzählen, wie sie nach Heil und Gewissheit und Gnade sich sehnt. Sie will ihm die Gnade, die jetzt ein Dankopfer bringt, indem sie ihm das Haupt, nicht das Haupt, aber die Füße salbt. Nachher sehen wir in Johannes 12, kommen wir noch einmal zu einer Salbung, Begräbnissalbung, ja, die sie mitgebracht hat. Aber was sie jetzt vorgenommen hat, das hat sie nun in diesem überwallenden Scham und Verwirrung ihres Herzens alles vergessen. Sie tritt von hinten heran und wagt es, nicht in sein heiliges Angesicht zu schauen. Sie weint bittere Tränen, schmerzhafter geht es nicht. Mit diesen Tränen benetzt sie die Füße und trocknet mit ihren Haaren und küsst die Füße und salbt sie mit dieser Salbe. Und das nicht irgendwann abends, wo der Nikodemus ja gesagt hat, nein, also wenn mich die anderen sehen, am Tag über da in das Haus rein, wo die alle wissen, da ist Jesus, hat er, ich bin immer ein Ruf los. Der ist nachts gekommen. Diese Sünderin kommt am helllichten Tage an diese freie Tafel, an diese offene. Vor aller Leute Augen demütigt sie sich. Auch diesen begaffenden, neugierigen Augen setzt sie sich aus. Und sie sucht ja den, zu dem ihr Herz sich hinziehen lässt. Ja? Sie hielt alles aus, weil diese eine unwiderstehliche Stimme in ihrem Herzen jetzt laut ist und sagt, wirf dich dorthin zu Jesu Füßen. Jetzt eilt sie nicht von vorne, sondern von hinten und wirft sich dort an den Stuhl hin. Mehr will sie gar nicht, zu seinen Füßen liegen und weinen. Das ist ihr Platz. Und da ist ihr schon wohl und dort merkt sie auch, wie sie Erbarmen und Liebe bekommt und damit zugedeckt wird. Und da entsteht eine große Pause. Wir sehen hier einmal diese zerknirschte, zerschlagene Frau. Dann diese ganze honore Gesellschaft, die bloß von oben runterguckt. Und diesen einen, Jesus Christus. Diese große, man muss sich das so vorstellen, atemlose Stille. Alle gucken sie nur, was macht diese Frau. Und im nächsten Moment wenden sie sich weiter auf Jesus und denken, was macht der jetzt? Und jetzt ist auf einmal dieses Gasthaus zum Gerichtshaus geworden. Merkt ihr das? Wie auf einmal die ganze Situation, die ganze Stimmung umkippt. Die Frau hat das Gericht nicht nur dort jetzt durch die Blicke, sondern in ihrer eigenen Seele mitgebracht. Und dieser Stempel drückt jetzt dieser Versammlung letztendlich so diesen Stempel auf. Wann und wo sie den Heiland gesehen hat, wissen wir nicht. Aber das eine wissen wir, dass sie so beeindruckt ist, dass sie jetzt alles dran gibt. Dort muss ich hin. Dort findet meine Seele Ruhe. Wäre sie nicht vorher schon in diesem eigenen Gerichtstiegel gewesen und hätte sich freiwillig unter das Gericht Gottes gestellt, dann wäre sie jetzt verglüht. Aber sie wollte innerlich jetzt zur Ruhe kommen. Sie wollte dieses innere Gericht, was sie selbst sich gemacht hat, aus diesem Elend herauskommen, durchbrechen in den Stand der Ruhe. Mehr will sie nicht, als dort liegen und nach Erbarmen und Liebe sich sehnt. Und das möchte sie. Jetzt wollen wir einfach auf eine andere Ebene gehen. Es ist etwas Wunderbares, wenn eine Seele sich freiwillig in das Gericht Jesu Christi stellt. Ich hatte gestern mit der Mirjam noch dieses Wort gelesen. Wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Merkt ihr was? Wer an Jesus glaubt, geht nicht ungeschoren wieder weg. Wer an Jesus glaubt, geht durch das Selbstgericht des Glaubens hindurch. Deswegen kommen wir nicht mehr ins Gericht, weil wir uns hier richten lassen. Weil wir hier im Gericht sind, sagt Winrich Schäffbuch. Deswegen werden wir einmal im ewigen Gericht nicht mehr gerichtet. Und das ist die Situation dieser Frau hier in diesem Gerichtshaus. Und das muss auch dein Haus werden. Geh du auch mit dir selber in dieses Gasthaus, was zum Gerichtshaus werden wird. Dass wir letztendlich nicht über unsere Sünde locker hinweggehen, sondern dass wir uns selber richten. Und Paulus sagt das auch. Würden wir uns selber richten, dann bräuchten wir nicht vom Herrn gerichtet zu werden. Wie geht es jetzt in diesem Gerichtshaus weiter? Das Gasthaus hat sich verwandelt. Und jetzt ist es wahr, sie ist eine Sünderin. Vielleicht eine ganz große Stadtbekannte. Aber es bedarf jetzt gar keines Verhörs. In einer Gerichtsverhandlung gibt es das normalerweise. Sie gesteht von selbst alles. Zwar nicht mit Worten, aber mit Tränen. Es bedarf keiner Anklage. Sie ist ihre eigene Anklägerin. Auch wenn sie schweigt, zeigen ihre Tränen, sie hat sich selbst angeklagt. Es bedarf keiner Zeugen, keiner Überführung, weil keine Verstellung, keine Entschuldigung, sondern nur ein reumütiges Bekenntnis da ist. Und da ist auch keine Selbstrechtfertigung, kein falscher Trost. Alle Eigengerechtigkeit wird durch den Tränenstrom ihrer Reue hinweggeschwemmt. Alles war vom Feuer der inneren Anfechtung, des inneren Gerichtes bei ihr verzehrt worden. Tränen der Reue, der Demut und der Zermalmung erlebt man hier. Und das ist die rechte Herzensverfassung, die man bei dieser göttlichen Gerichtsstube erleben kann. Und jetzt wird Christus Einzug halten. Wenn wir uns selber richten in dieser Gerichtsstube, dann wird diese Gerichtsstube wozu? Zur Rettungsarche, zur Rettungsstätte. Ja, seht ihr das? Ist doch köstlich. Ein zweiter Punkt, das Gerichtshaus wird zum Rettungshaus. Jetzt soll das Gerichtshaus zum Rettungshaus werden. Das ist der erste kleine Unterpunkt, in welchem Angefochtene Geborgenheit erlangen. Und so war es auch bei dem Simon im Haus. Zwar hatte Simon ja selber an dieser Veränderung dieses Gasthauses, da hätte er im Leben nicht dran gedacht, sonst hätte Jesus ja gar nicht reingeholt. Ja? Auf einmal ist er konfrontiert. Jetzt hat sich diese ganze Gesellschaft verändert und umgedreht. Er hatte ja eigentlich gar keinen friedlichen Gedanken über die Frau, die sich da selber in das Gericht Jesu hat gestellt. Und für ihn wäre es wohl auch eine Gerichtsstube geblieben, noch lieber hätte er selber den Gerichtsdiener gespielt. Das ist auch völlig klar. Und die arme Sünderin, der hätte am liebsten einen Tritt gegeben. Die passt nicht in das Flair hinein. Dieser ein Prophet, der hätte doch wissen müssen. Ja, liebe Zeit, dieser Mann muss doch wissen, wenn er ein Prophet ist. Und es lag ja auch nichts anderes in diesen Worten, als die gehört gar nicht hierher. Was will denn die hier überhaupt? Unmöglich, unverschämt. Ja, Simon konnte andere prima richten. Oh, das können wir wunderbar. Den Splitter beim anderen sehen wir allemal. Da haben wir ein unheimliches Gespür dafür. Aber gell, du siehst ja, wenn du auf jemanden zeigst, gell, denk dran. Also so kann man schlecht mit der Faust auf jemanden zeigen. Ja? Aber wenn ich den Finger raus tue, dann zeige ich immer drei Finger auf mich zurück. Also im Prinzip habe ich gar keine Chance. Aber wir sind halt so. Und jetzt sieht er diese Tränen Ja, da ist er bald mit seinem Urteil fertig. Klar, wenn der wüsste, was das wohl für eine Frau ist, nicht? Stolz und Selbstgerechtigkeit lassen ihn hier mit hochmütigen Augen auf diese Frau herunterschauen. Und auch natürlich gleichzeitig misstrauisch Jesus gegenüber sein. Ja, jetzt steht sogar der Herr Jesus im Gericht vom Simon. Wow, hätten wir das gedacht? Ja, wenn der wüsste, wenn der ein Prophet wäre, na dann, sein harter Sinn hätte sich wohl zum Steigbügelhalter menschlicher Gerechtigkeit gut hergeben können. Aber das ließ der Herr nicht zu. Und jetzt tritt Jesus ins Mittel für diese Frau durch sein Wort. Jetzt wird diese Gerichtsstrecke zur sprichwörtlichen, wo wir jetzt auch sind, Rettungsarche. Jetzt nimmt er diese weinende Sünderin in Schutz und bedeckt sie mit dem Mantel der Liebe. Oh, wie wohl mag es dieser Frau gewesen sein, da kommt nicht ein verdammendes, ein verurteilendes, ein abweisendes, ein richtendes Wort. Aus dem, was der Herr jetzt mit Simon verhandelt, dürfen wir annehmen, dass er auch nicht nur über ihn, sondern auch über sie Friedensgedanken hat. Ja, dieser Platz zu Jesu Füßen wurde wirklich zu einer Rettungsstätte. Und ein zweites, jetzt verwandelt sich noch einmal etwas in diesem Gerichtssaal. Nämlich der tüchtige Anwalt wird jetzt tätig. Er ist nicht der Angeklagte. Ja, der Ankläger Simon wird auf einmal auf die Anklagebank verschoben und Jesus wird zum Ankläger. Das ist das Komische. Das ist das Gute. Das bewirkt Gottes Geist, dass jetzt Simon auf die Bank kommt. Simon hat ja überhaupt nichts Gutes gefunden und daher auch seine richterlichen Gedanken. Und jetzt schützt Jesus die hart Verklagte mit einer wunderbaren Verteidigungsrede. Der Herr hat ja nicht, das heißt ja, er kannte ihre Gedanken. Die Gedanken von Simon gekannt, hat ihm ins Herz geschaut. Und jetzt kommt diese ungeheuerliche Geschichte, in dem, wenn wir das jetzt, ich tue es vom Ende her nochmal ganz kurz sagen, sehen, wie Simon sich selber richten muss. Die Sünderin hat es selber getan, sich gerichtet und ist letztendlich durch Christus gerechtfertigt worden. Jetzt führt Jesus diesen Simon einen ähnlichen Weg, aber ich weiß nicht, ob er es für sich auch so angenommen hat. Ja, ein Gläubiger hat zwei Schuldner. Simon, wer wird wohl am meisten diesen Gläubiger lieben? Nun, er sagt das ganz eindeutig, nicht? Das lässt sich auch gar nicht anders denken. Ich denke, dem er am meisten geschenkt hat. Seine Rede erkannte die Größe der Sündenschuld bei der Sünderin an. Simon war ja vielleicht der mit den 50 Groschen, die Sünderin mit den, was weiß ich wo, unendlich vielen Groschen, 500.000 Groschen. Der Vergleich war gering, weil eben auch keiner seine Sünde zählen kann. Bezahlen konnte weder der eine noch der andere. Jesus musste beiden die Sünde erlassen. Simon, du und das Weib hier und zu meinen Füßen, könnten wir sagen, ihr seid beide Sünder. Simon, du und das Weib hier zu meinen Füßen, ihr habt nichts, womit ihr den allmächtigen Gott bezahlen könnte über eurer Sündenschuld. Simon, du und das Weib, was ihr hockt, ihr seid beide auf Gottes Erbarmen angewiesen. Und jetzt rechtfertigt dieser tüchtige Anwalt Jesus Christus die Sünderin und sich in einer Rede, ja, vielleicht können auch wir jetzt schweigen, wenn Jesus für uns redet. Und jetzt, nachdem die Verteidigungsrede vor diesen beiden Schuldnern eigentlich gehalten ist, legt er die erste Frage diesem Simon vor. Sag an, Welcher liebt am meisten? Nun, der Pharisäer antwortet, ist klar, rein menschlich gesehen, der am meisten Profit, ich sage es mal so, von der ganzen Aktion gehabt hat. Dem, der am meisten geschenkt wurde. Er hat mit diesen Worten, ja, wie der Heiland es auch selber sagt, völlig recht gerichtet, aber er hat sich damit auch selbst gerichtet. Merken wir diese brillante Verteidigungsrede, die Jesus, er braucht ihm gar nicht sagen, also du bist genauso ein So-Kerle, ja? Nein, er lässt ihn einfach das Ding selber sagen. Oh, wie muss diesem Simon bei dieser Antwort der Kopf glühend rot geworden sein? Ich denke, da hat man das Licht ausschalten können. Da hätte es so auch geleuchtet, ja? Er richtet sich selber. Er hat dem Gast wenig Liebe erwiesen. Er hat ihm weder einen Kuss noch nach morgenländischer Sitte Wasser gereicht für die Füße. Weder das eine noch das andere noch das dritte das Haupt mit Öl gesalbt und erquickt. Die Frau dagegen hat Jesu Füße mit Tränen benetzt, mit den Haaren getrocknet und die Füße geküsst. Eine tiefere Demutsbezeugung war gar nie möglich. Diese Frau hat die deutlichste Probe abgelegt der demütigen und dankbaren Liebe. Und darum kann jetzt Jesus auch sagen, Simon, dir sind seine Sünden vergeben. Nein, gute Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Deswegen kommt jetzt das erlösende Wort für diese Frau. Und jetzt auf einmal wechselt der Anwalt wieder seine Tätigkeit. Er wird jetzt zum gerechten Richter, der den Stolzen über seinem eigenen Urteil verklagt und der anderen den Freispruch präsentiert. Wunderbar, dass der Simon von Jesus so geführt wurde, dass er das Urteil über sich selbst gefällt hat. Ein letztes, das Rettungshaus wird zum Friedenshaus. Der Herr hat dem Simon gesagt, was er ihm zu seinem Heil sagen musste und überlässt ihm jetzt seinem eigenen Gewissen. Jetzt wendet er sich zu der Frau noch einmal, schaut sie an und jetzt kommt das Wort der erbarmenden Liebe. Deine Sünden sind dir vergeben. Merkt ihr, warum jetzt diese Geschichte auch in diese Passionsemotionen reingehören? Es gibt noch andere als Jesus, unser Herr, denen es unter den Nägeln brennt, dass sie ihre Sünden loswerden. Und jetzt haben wir letztendlich die Verquickung des einen, der leidet, und des anderen, der die leidende Liebe beantwortet bekommt, zu einer liebenden Errettung. Dir sind deine Sünden vergeben. Oh, was wird dieses tröstliche Wort in diesem entzündeten Frauenherzen für einen Jubelschrei ausgelöst haben. Vor den Menschen war sie verachtet, vor Gott auch verurteilt, vor ihrem eigenen Wissen verklagt worden, aber jetzt ist sie vor Gott und vor Menschen begnadigt und gerechtfertigt worden. Und dann, nicht sehen wir das, was kommt dann, ja, was ist denn das für einer, dass der Sünden vergeben kann? Und sie wussten ganz genau, das kann nur ein Einziger. Ein Einziger, der Sünden autoritativ vergeben kann, Gott selber, und Jesus ist Gott. Und jetzt weiß sie, dass er, sie weiß es in ihrem Herzen, sie sagt es ja nicht, das Recht und die Macht hat, ihr diese Sündenvergebung zuzusprechen. Luther sagt in dem kleinen Katechismus, wo Vergebung der Sünde ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Also es geht alles über die Sündenvergebung. Der Friede Gottes, wer höher ist als alle Vernunft, geht nur über die Sündenvergebung. Ja? Jetzt kommt dieses Wort, dir sind deine Sünden vergeben. Das lässt sich nicht mit Gold und Silber dieser Welt kaufen. Dir sind deine Sünden vergeben. Die ganze Weisheit dieser Welt kann sich das nicht ausdenken, dass es umsonst ist. Luther war ja in der Kirche der katholischen Religion eingesperrt. In dieses Denken, ich muss tun, ja, dann werde ich auch was bekommen. Ein Hiob kriegt von seinen Freunden immer wieder gesagt, also du, bei dir muss irgendwas nicht in Ordnung sein. Gott tut immer Ursache und Wirkung. Du musst irgendwo ein Müh gemacht haben. Deswegen Gott ist dir so liederig. Nein, es ist die Gnadenbotschaft. Unverdient. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist alle Freude und Lüste dieser Welt. Können die Gnadenbotschaft nicht ersetzen. Dir sind deine Sünden vergeben. Alles Ansehen und alle Ehre dieser Welt kann die Gnadenbotschaft nicht ersetzen oder erwerben. Dir sind deine Sünden vergeben. Mit all deiner Rechenschaft und Selbstgerechtigkeit erlangen wir niemals die Gnade vor Gott. Und jetzt frag dich doch einmal, kennst du dieses Gnadenangebot? Es hat seinen Preis gekostet. Die Frau hat sich in den Staub und in die Asche hineingedrückt. Durch ein inneres Gericht hindurchgezwängt, bis sie Jesus herausgezogen hat aus diesem Schlamm und Dreck. Es ist einzig und allein unsere Schuld, wenn wir die Gnade nicht empfangen. Es gibt auch manchen, der noch Zeit braucht, das ist auch kein Thema, aber du musst immer an einen Punkt kommen, wo du dann sagst, ja, jetzt möchte ich vom 1-Meter-Brett runterspringen in das Wasser, um zu sehen, ob es mich trägt. Das ist der Glaube, das Vertrauen. Und jetzt spricht er wunderbar das Wort dieser geschundenen Frau zu. Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Etwas Größeres geht es nicht. Ja, wir sehen ja manchmal, dass er dem Geheilten, zum Beispiel dem Kranken im Teich Bethesda, sagt, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nichts Schlimmeres passiert. Oder die Ehebrecherin im Tempel sagt, sündige hinfort nicht mehr. Der Zeigefinger war oben. Aber bei dieser Frau kommt das freundliche Wort, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Diese Herzenskämpfe und Anfechtungen in ihrem Herzen sind wohl geblieben. Das ist manchmal so. Vielleicht bis zum Ende. Aber sie hat den Sieg davon getragen. Das Wunderbare. Und die kirchliche Überlieferung hat vielleicht recht. Wir wissen nicht, der Name dieser Frau steht nirgendwo angeschrieben. Die Kirchengeschichte sagt aber, dass diese Frau Maria Magdalena gewesen wäre. Aber bitte mit Vorbehalt, ja, wie sie Jesus treu nachgefolgt ist, wie sie unter dem Kreuz diese Maria Magdalena ausgeharrt hat, am Grab getrauert, am Ostermorgen den Ruf des ihres Namens Maria erkannt hat und damit auch geantwortet hat, Rabuni, Meister. Dann wissen wir, wie sie im festen Glauben und in herzlicher Liebe bis zum Ende ausgeharrt hat. Amen.